So, liebe Kommilitonen, da wir in der vergangenen Woche, etwas später angefangen haben, fangen wir jetzt heute eine Minute früher an. Ich komme heute noch einmal auf den Begriff der Bildung, speziell bei Hegel zurück. Und da wir schon so fortgeschritten sind bei dieser Vorlesung im Sommersemester, werde ich dann das Kapitel Hegel damit zunächst abschließen. Damit wir ein bisschen weiterkommen, werden wir uns dann in der kommenden Woche mit Schleiermacher beschäftigen und auf Hegel eventuell noch einmal zurückkommen gegen Ende des Semesters. Also zunächst nochmal zum Begriff der Bildung. Dieser Begriff, der Begriff der Bildung, der in den deutschen Ländern noch im frühen 18. Jahrhundert, wie einige Beobachter gesagt haben, als Neuling galt, verweist auf biblische Quellen. Jener Begriff, der im 18. Jahrhundert in den deutschen Ländern also als neu schien, hatte freilich damals eine schon verdrängte, 300 bis 400 Jahre alte Vergangenheit hinter sich. Tatsächlich nämlich wurde dieser Begriff erstmals im 13. Jahrhundert in der deutschsprachigen Mystik, beginnend mit Meister Eckhart, systematisch verwendet. Bei Meister Eckhart und den Mystikern ging es dann dabei bei diesem Begriff um die Frage, in welchem Sinn Gott oder damals eben im christlichen Abendland Christus Eingang in die Seele des Menschen findet, ein Vorgang, durch den der Mensch überhaupt erst, so glaubte man damals, zum wahren Ebenbild Gottes wird, beziehungsweise die Frage sich stellt und beantwortet, ob Gott nicht überhaupt nur in der menschlichen Seele zu finden sei. Das erinnert an eine Passage aus dem ersten Buch der Bibel, Genesis, in dem ja berichtet wird, dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen wird. Genesis Kapitel 1, Vers 26. Also die Ein-Bildung Gottes in die menschliche Seele vollendet also nach dieser Lehre in jedem einzelnen Menschen den Schöpfungsakt der Welt aufs Neue. Der Mensch somit als Imago, als Abbild Gottes, wird zu dem, was er ist, nur durch genau diese Imagination, durch die Einbildung Gottes in der menschlichen Seele. Soweit also das 13. und 14. Jahrhundert. Diese der hoch- und spätmittelalterlichen spekulativen Theologie entsprossenen Begriffe, nämlich Geist und Bildung, haben dann Jahrhunderte später in der Philosophie des deutschen Idealismus eine systematische Begründung erhalten und stellen heute eine Tradition dar, die zwar noch erinnert, aber nicht mehr wirklich ernst genommen wird, zumal nicht in einer Erziehungswissenschaft, die zunehmend, ich hatte das Anfang des Semesters schon gesagt, missvergnügt zur Kenntnis nehmen muss, dass sich zumindest beim Begriff der Bildung um einen Begriff handelt, der als solcher überhaupt nur im deutschsprachigen Raum bekannt ist, für den es in anderen Sprachen keine angemessene Übersetzung gibt und der deshalb, wie das dann heute gerne heißt, international weder sichtbar noch anschlussfähig ist. Und insofern ist auch in dieser Vorlesung unerlässlich, sich einiger Grundannahmen der Bildungstheorie des deutschen Idealismus zu versichern. Und damit kommen wir jetzt noch einmal auf Hegel zurück. Und ich darf mich bei meiner Mitarbeiterin Frau Lell bedanken, dass sie uns jetzt auch mal eine sehr viel präzisere Folie mit den biografischen Daten, die sie hier lesen können, vorbereitet hat. Das sind jetzt so die Anfangsjahre. Wenn Sie noch ein bisschen eins weiterklicken, damit wir sehen, wo wir heute sind. Also oben nochmal die Erinnerung an das Jahr 1806 und die Phänomenologie des Geistes. Und für unseren Zusammenhang ist jetzt wichtig, dass Hegel 1808 in Nürnberg Schulrektor gewesen ist. Er also tatsächlich selbst im Unterschied von vielen anderen pädagogischen Philosophen, philosophischen Pädagogikern tatsächlich mindestens eine Zeit lang eigene pädagogische Erfahrungen hatte. Dann 1816 schließlich wird er Philosophieprofessor in Heidelberg, verfasst beginnend im Jahr 1817 die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft, wenn wir nochmal weitermachen können, wird dann 1818 nach Berlin berufen und nun Hegel, das ist dann immer ein immerwährender Streit, der als junger Mann ein Anhänger der Französischen Revolution war, wird nun scheinbar nach dem Sieg der Allianz aus Russland, Preußen, England und einigen deutschen Staaten vermeintlich zu einem konservativen Denker, was so in dieser Form nicht richtig ist, aber das wäre Gegenstand eines politischen, politologischen Seminars. 1821 publiziert er als staatsphilosophische Schrift die Grundlinien der Philosophie des Rechts, in der man dann außerordentlich interessante Äußerungen zur bürgerlichen Familie, zum Eheschließungsakt, zu Kindern und anderem findet. Ich hatte es erwähnt, darüber kommen wir vielleicht noch. Dort findet sich auch in den Vorbemerkungen zu dieser Philosophie des Rechts dieser berüchtigte Satz, an dem sich dann alle Schüler Hegels von rechts bis links, links natürlich Karl Marx, abgearbeitet haben. Das Wirkliche ist vernünftig und was vernünftig ist, das wird auch wirklich. Ich kommentiere das nicht. Und er stirbt dann, gehen Sie nochmal zurück, bitte eins, 1831 in Berlin an einer Infektionskrankheit, woran einer seiner Konkurrenten, der Berliner Privatdozent Schopenhauer, irgendwie sein hohes Vergnügen hatte. Also Schopenhauer war das alles viel zu schwülstig und er konnte sich dann darüber amüsieren, dass jemand, der vermutlich die Idee hatte, dass er selbst irgendwie spekulativ den Weltgeist einholen kann, er dann noch in jungen Jahren an einer läppischen Infektionskrankheit stirbt. Wir gehen noch mal kurz weiter, bitte. Hier haben Sie jetzt viel und wir stellen das dann auf unserer Homepage, sodass Sie es noch mal nachlesen können. Es geht noch eine Folie weiter, ne? Genau. Haben Sie sehr gut zusammengefasst, ein paar Grundzüge der Hegelschen Philosophie. Und was für uns jetzt einschlägig ist bei Bildungstheorie, das letzte Ziel der Reflexion über Geschichte und also auch über Weltgeschichte ist die Erlangung absoluten Wissens. Die Idee gewissermaßen, sich selbst über alles, was bisher gewesen ist, klar zu werden. Und daher ist eines der wichtigsten Ziele die Entwicklung von Selbstbewusstsein und darauf aufbauende Selbsterkenntnis, ein philosophisches Ziel. Und das ist natürlich alles anders als vielleicht bei Fichte, nicht solipsistisch, sondern sozialphilosophisch gedacht. Nun, nochmal zurück zu Hegel. Und ich hatte bereits in der letzten Woche angedeutet, dass bis in unsere Frankfurter Philosophie hinein hier der Begriff der Anerkennung, den wir bei Fichte kennengelernt hatten, eine wesentliche Rolle spielt. Und daher, eine der menschlichen, der individuellen wie der kollektiven Entwicklung der Menschheit gemäße Theorie der Anerkennung wird sich also zu Recht vor allem auf die von Hegel in der Phänomenologie des Geistes entfaltete Theorie des Kampfes um Anerkennung sowie die von ihr geprägte Theorie der Bildung beziehen. Und dabei kann sie sich auf Arbeiten stützen, die den Kampf um Anerkennung als Sammelbegriff für eine moralische Grammatik sozialer Konflikte, so der Frankfurter Philosoph Axel Honneth, auf der Basis neuerer sozialwissenschaftlicher Überlegungen rekonstruieren. Wenn Sie sich mal ein wenig näher mit Hegel beschäftigen, dann werden Sie sehen, da gibt es dieses Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft. Das ist eine geschichtsphilosophische, aber auch eine bewusstseinsphilosophische Überlegung, und zumal die spätere marxistische Theorie hat das gewissermaßen als Kern einer Theorie der Klassenkämpfe angesehen. Ob das richtig ist, ist eine andere Frage. Oberflächlich geht es darum, dass die historische, aber auch bewusstseinsphilosophische Gestalt eines Herrn, der unter sich Knechte hat, letztlich historisch zum Aussterben verurteilt ist. Herren sind Leute, die von anderen als Herren anerkannt werden wollen. Deswegen stürzen sie sich, also wie in den mittelalterlichen Ritterromanen oder wie in Samurai-Filmen, immer wieder in Kämpfe, bei denen regelmäßig einer verliert, also entweder stirbt oder nun so besiegt wird, dass er den anderen als Herrn über sich erkennen muss, also mithin eine Konstellation, so kann man das sagen, die nach Hegel nur Verlierer kennt. Dann gibt es aber die richtigen Knechte, die abhängig vom Herrn arbeiten müssen. Und da hat nun Hegel als einer der Ersten, der die Dynamik der modernen, der industriellen Gesellschaft zu erahnen begonnen hat, gesagt, die Leute, die dann tatsächlich in der Auseinandersetzung mit dem Stoff, mit der Erde, mit der Industrie arbeiten müssen, entwickeln ein anderes Selbstbewusstsein, das schließlich auch dazu führen wird, diese Herrschaftsverhältnisse zu überwinden. Ich übergehe das jetzt mal und fahre mit der Frage nach der Bedeutung von Bildung fort. Die Frage der Bildung stellt sich nun bei einem der maßgeblichen Vertreter dieses idealistischen Bildungsbegriffs, nämlich bei Hegel, analog zum Bildungsbegriff der deutschen Mystik, als die Frage danach dar, wie, so heißt das bei Hegel, wie sich der an und für sich seiende Geist der Sittlichkeit in den einzelnen Menschen, in das einzelne Subjekt einbildet. Das ist so einer der Begriffe, die auch aus der Hegelschen Rechtsphilosophie kommen, die Sittlichkeit. Das ist ein heute ungewohnter Begriff. Wir kennen den noch so aus den 1950er Jahren ganz unangemessen als Sittlichkeitsverbrechen, also Sexualstraftaten. Bei Hegel ist damit gemeint etwas anderes als Moral. Moral, das sind Prinzipien, wie man leben soll. Aber die Sittlichkeit, das ist nun ein ganzer institutioneller und gesellschaftlicher Lebenszusammenhang. Hegel ist, wenn man so will, davon überzeugt, dass dass ohne einen gesellschaftlichen und institutionellen Zusammenhang moralische Ansprüche alleine hohl und leer bleiben. Nun gibt es freilich Sittlichkeiten, Normen, Bräuche, Konventionen, die uns als drückend erscheinen. Also denken Sie nur immer an die Entwicklung von Sexualstrafrecht und damit verwandten Fragen. Bis in die 70er Jahre mussten Frauen, die aus irgendeinem Grund abtreiben wollten, also dieses entweder verheimlichen, ins Ausland fahren oder mit hohen Strafenrechten. Ähnlich war es mit männlich-homosexuellen Geschlechtsakten und Partnerschaften. Das war alles Sittlichkeit, die auch institutionell gesetzlich gestützt war. Genauso das Ungleichverhältnis von Männern und Frauen in der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Ich glaube, bis 1956 durften Frauen nicht ohne Unterschrift ihres Ehemannes, sofern sie verheiratet gewesen sind, über ihre Bankkonten verfügen. Bei alleinstehenden Personen war das natürlich anders. Das sind also alles Beispiele für eine repressive Sittlichkeit. Die Frage ist jetzt, Und das wird dann in der Sozialphilosophie immer viel diskutiert, ob damit der Begriff der Sittlichkeit überhaupt obsolet ist oder ob nicht doch ein richtiger Gedanke dahinter ist, dass Lebensverhältnisse auch sehr freie und liberale Lebensverhältnisse eines institutionellen Unterbaus und eines gesellschaftlichen Rahmens bedürfen. Und damit wären wir dann natürlich bei einer pädagogischen Fragestellung. Der Rahmen allein reicht nicht. In irgendeiner Weise müssen dann auch die Individuen von dieser je und je unterschiedlich ausgelegten Sittlichkeit ergriffen sein. Das heißt, unter Sittlichkeit versteht jedenfalls der Hegel der Phänomenologie des Geistes das geteilte normative Wissen der in einer Gesellschaft lebenden Individuen über die Formen ihres Zusammenlebens. Hegel bezeichnet die Form eines solchen alleinstehenden, also nein, eines solchen einzelnen Menschen, eines, wie es in der idealistischen Sprache heißt, Subjekts, jedenfalls noch in der Phänomenologie des Geistes, als Individualität und widmet ihr in dem Kapitel der Phänomenologie mit dem rätselhaften Titel »Das geistige Tierreich und der Betrug oder die Sache selbst komplexe Analysen«. Von besonderem Interesse ist dabei für uns, wie Hegel das Verhältnis von Anlage und Umwelt sieht. Hegel spricht im Falle der einzelnen Menschen, also der Individuen, von besonderen Fähigkeiten, die sie haben oder nicht haben, von, Zitat, Talent, Charakter und so weiter. Grundsätzlich unterliegt die von Hegel sogenannte analysierte Individualität jetzt einer zweckgerichteten Struktur. Die Philosophie spricht da von Teleologie, und zwar so, dass die Individualität, das, was sie sein soll und kann, erst durch ihr eigenes Handeln erfahren und ausbilden kann, während ihr Handeln umgekehrt, wie das bei jedem Handeln ist, einem vorausgesetzten Zweck unterliegt. Im Ergebnis eines jeden Handelns, also in dem, was Hegel womöglich mit einer Metapher aus dem Bereich der Kunst als Werk bezeichnet, wird die Individualität Wirklichkeit und erst damit zum Fokus des Interesses anderer Personen. Das ist eine ziemlich harte Theorie. Wer wir sind, das ermisst sich nicht an dem, wer wir sein wollen, sondern an dem, wie wir handeln, was wir tun und was wir tatsächlich vollbringen. Individualität ist mehr als nur ein Entwurf, so könnte man sagen. Er muss ausgebildet werden. Und erst dadurch, so jedenfalls Hegel in der Phänomenologie, werden Individuen zum Gegenstand des Interesses anderer Personen. Ob das eine plausible psychologische Annahme ist, ist natürlich eine völlig andere Frage. Also, darin, dass die Individualitäten sich angeblich auf die Sache, auf das Werk beziehen, auf das, was andere tun und nicht auf ihr je eigenes Interesse, sich zu entäußern und zu objektivieren, wird dann ein Verhältnis sichtbar, in dem die Individuen ihre Individualität verleugnen. Die Phänomenologie, das ist ein komplizierter Gedanke, den ich hier nicht weiterführe, enthält aber noch keine Auskünfte, wie genau der einzelne Mensch, die Individualität, dann zu jenem Mensch, zu jenem Individuum wird, die sie schließlich ist, keine Auskunft darüber, wie einzelne Menschen, Individuen, ihre Talente und Anlagen sich mit dem allgemeinen Interesse einer Gesellschaft zusammenschließen. Dieser Frage widmete sich Hegel erst, als er zwei Jahre später, 1808, Gymnasialprofessor des Nürnberger Ägydiengymnasiums wurde. In den dort zu unterschiedlichen Anlässen gehaltenen sogenannten Gymnasialreden sieht sich der Philosoph, der noch in der Phänomenologie unterstellen musste, dass unter anderem in ihm selbst und in seinem Wissen der absolute Geist zu sich selbst gekommen sei, was ja eine Wahnsinnsidee ist, und der mithin aus seiner Beobachterperspektive als Philosoph mit Blick auf den Weltlauf heraus urteilte, nunmehr in eine Teilnehmerposition versetzt, nämlich in die Position eines Lehrers, eines Individuums, das mit seiner Tätigkeit daran mitzuwirken hatte, dass andere, jüngere Menschen zu ihrer Individualität finden und damit das, was in der Phänomenologie noch als Geist, genauer als sittliche Wirklichkeit bezeichnet wurde, zu erhalten und in sich auszubilden. Und dabei will ich darauf hinweisen, dass Bildung für Hegel auch immer mehr als nur ein Prozess der intergenerationalen Vermittlung von Wissen und Erfahrungen ist. So verstehen wir das ja meist. Nein, Bildung ist für Hegel tatsächlich der Gang der Weltgeschichte. Der Gang, der durch Kampf und Entfremdung gezeichnete, des durch Kampf und Entfremdung gezeichneten Prozesses, in dem dann das, was Hegel als Weltgeist bezeichnet, zu sich selbst kommt. Aber gleichwohl, ohne an dieser Stelle auf die bisher in der historischen Erziehungswissenschaft, die sich so mit der Schulwirklichkeit und Universitätswirklichkeit des 19. Jahrhunderts beschäftigt hat, also in der historischen Erziehungswissenschaft doch zu stark vernachlässigte Schultheorie Hegels einzugehen, die nicht nur ein differenziertes Verhältnis von Elternhaus und Schule sowie deren unterschiedlichen Funktionen bietet, sondern auch auf instruktive Weise das Verhältnis von Disziplin und Eigeninitiative so ansetzt, dass, Zitat aus den Gymnasialreden, sie wesentlich mehr Unterstützung als Niederdrückung des erwachenden Selbstgefühls eine Bildung zur Selbstständigkeit sein müsse. Also so Hegel zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Schule soll ein Verhältnis von Disziplin und Eigeninitiative anbieten, dass sie, nochmal das Zitat, wesentlich mehr Unterstützung als Niederdrückung des erwachenden Selbstgefühls der jungen Leute, nämlich eine Bildung zur Selbstständigkeit sein müsse. Und da würde man sagen, das ist ja schon relativ progressiv für den Beginn des 19. Jahrhunderts. Und daher sei nun im Folgenden der Kern von Hegels Theorie der Bildung von Individuen als Individuen vorgestellt. In seiner Abschlussrede zum Schuljahr 1811 thematisiert Hegel den schulischen Bildungsprozess als einen dialektischen, als einen Wechselprozess zwischen der wirklichen Welt und der Jugend. Zitat, und das ist jetzt aus der Frankfurter Werkausgabe, also diese Suhrkamp-Ausgabe, Band 4, Seite 350 folgende. Zitat, die wirkliche Welt ist ein festes, in sich zusammenhängendes Ganzes von Gesetzen und das allgemeine bezweckenden Einrichtungen. Die Einzelnen gelten nur, insoweit sie diesem Allgemeinen sich gemäß machen und betragen, und es kümmert sich nicht um ihre besonderen Zwecke, Meinungen und Sinnesarten. Das klingt relativ hart, Aber rein phänomenologisch würde ich mal vermuten, dass viele junge Leute das tatsächlich so erleben. Sie finden eine Gesellschaft vor, die, wie Hegel es nennt, wirkliche Welt, ein in sich zusammenhängendes Ganzes von Gesetzen und das allgemeine bezweckenden Einrichtungen. Wir würden heute von Institutionen sprechen. Als illiberal empfinden wir dann natürlich so eine Beschreibung, die Einzelnen gelten nur, insoweit sie diesem Allgemeinen sich gemäß machen und betragen, und es kümmert sich nicht um ihre besonderen Zwecke, Meinungen und Sinnesarten. Das ist jetzt das alte, wie soll man sagen, pädagogische Problem. Ich habe es heute Vormittag in der Prüfung gehabt, dass man etwa bei Siegfried Bernfeld findet, ob man durch Erziehung oder durch Wandel von Sozialisation auch die Gesellschaft und die Institutionen verändern kann oder nicht. Wenn man das, was ich gerade zitiert habe, ernst nimmt, ist zumindest im Grundsatz das Prinzip einer idealistischen Theorie der Allgemeinbildung benannt, wobei deutlich wird, dass alles darauf ankommt, wie das hier beschworene Allgemeine bestimmt ist. Also wenn das Allgemeine, sagen wir mal, eine liberale Demokratie ist, ist es natürlich was anderes, als ob das ein totalitärer Staat ist. Es ist leichter, sich bei allen Widerständen in so ein mehr oder weniger freiheitliches Staats- und Gesellschaftswesen einzufinden, einzusozialisieren, als in eine totalitäre Diktatur. Nun, ohne auf Details einzugehen, kann ich aber sagen, dass Hegels Allgemeines, und das hängt wieder mit seiner Geschichts- und Rechtsphilosophie zu tun, die wirklich gewordene Vernunft ist, nämlich eine sittlich-politische Ordnung, die es effektiv ermöglicht, dass Individuen unter rechtlichen Bedingungen in Freiheit zusammenleben können. Und damit ist sehr viel der neueren Soziologie vorweggenommen. Ich will das jetzt nicht exemplifizieren, sondern mit einem nächsten Zitat lediglich belegen, dass Hegel die Dynamik, die von Bildungs- und Entwicklungsprozessen ausgeht, jedenfalls 1811 durchaus im Blick hatte, wenn er unmittelbar an die eben verlesene Passage so anschließt. Zitat, also Seite 351 in Band 4 der Werkausgabe: In dieses System der Allgemeinheit, also die Gesetze und die Institutionen, sind aber zugleich die Neigungen der Persönlichkeit, die Leidenschaften der Einzelheit und das Treiben der materiellen Interessen verflochten. Das ist bei Hegel die ihm völlig gegenwärtig gewesene industriell-kapitalistische Gesellschaft. Die Welt, ich zitiere weiter, ist das Schauspiel des Kampfes beider Seiten miteinander. Also einerseits die Sphäre der Gesetze der Institutionen, auf der anderen Seite die individuellen Leidenschaften und auch materiellen Interesse. Und was hat das mit der Schule zu tun? Hegel fährt fort. In der Schule, so stellt Hegel nun hoffend fest, schweigen die Privatinteressen und Leidenschaften der Eigensucht. Sie ist ein Kreis von Beschäftigungen, vornehmlich um Vorstellungen und Gedanken. Das ist auch so eine Überlegung, die man sich auf der Zunge zergehen lassen kann und überlegen, ob das stimmt. In der Schule schweigen die Privatinteressen. Also die Schule ist für Hegel eine Institution, die auf das, was er als das Allgemeine und Vernünftige versteht, hinbildet. Und damit zielt die Institution der Schule als Teil der Sittlichkeit auf ein bestimmtes Ergebnis, nämlich, Zitat, selbe Seite, 351 in der Werkausgabe Band 4, was durch die Schule zustande kommt, nämlich die Bildung des Einzelnen, ist die Fähigkeit derselben, dem öffentlichen Leben anzugehören. Die außer der Schule fallende Anwendung von Wissenschaft und Geschicklichkeit ist ihr wesentlicher Zweck. Vor allem aber sind beide in der Schule als lediglich vermittelnde Funktion nur insofern von Bedeutung, als sie, wie Hegel ausdrücklich unterstreicht, als sie von diesen Kindern erworben werden. Die Wissenschaft wird darin nicht fortgebildet, sondern nur das Vorhandene. Ich will dieses wichtige Zitat nochmal Schritt für Schritt durchgehen. Also, Funktion und Aufgabe der Schule ist die Bildung des Einzelnen und, wie er präzisiert, die Fähigkeit der einzelnen Individuen, dem öffentlichen Leben anzugehören. Damit hat er natürlich zugleich einen Blick geworfen auf ein Thema, das auch heute in der Erziehungswissenschaft und heute zumal bei den Diskussionen um die Früherziehung, Betreuungsgeld etc. etc. immer wichtiger wird. Also um das Verhältnis von Bildungseinrichtungen und Familie. Familie ist demnach, das ist uns allen klar, die Sphäre des Privaten. Und wenn Kinder in den Kindergarten oder in die Schule geschickt werden, dann betreten sie nach Hegel, also verlassen sie diesen Raum des Privaten und kommen in das öffentliche Leben. Sie werden jetzt mit Inhalten und Gehalten, so die hegelische Theorie, konfrontiert, die das familiale Leben überschreiten. Hegel ist darüber hinaus der Meinung, dass Schule, jedenfalls Gymnasien, also weiterbildende Schulen, wesentlich dem Zweck gewidmet sind, Wissenschaft zu vermitteln. Allerdings, und jetzt reden wir nicht über die Grundschule, allerdings nicht so, dass in der Schule die Wissenschaft, das wissenschaftliche Wissen fortgebildet wird, sondern dass das, was bereits in Universitäten und Forschungseinrichtungen gegründet wurde, dort als Lerninhalt vorgegeben ist. Anders als, das werden wir dann im nächsten Semester nochmal besprechen, bestimmte Formen der Reformpädagogik, ist Hegel nicht einer, der glaubt, dass Schule sowas wie einen eigenen Forschungsauftrag hat. Nun, Schule ist für Hegel also der Ort der Konfrontation des Fertigen, wenn Sie so wollen, mit dem unfertigen Zitat. Wenn aber der Inhalt der Sache, der in der Schule gelernt wird, etwas längst Fertiges ist, so sind dagegen die Individuen, die erst dazu gebildet werden, noch nicht etwas Fertiges. Es kann diese Vorarbeit, die Bildung, nicht einmal vollendet, nur eine gewisse Stufe erreicht werden. Also im besten Falle, um das nochmal auf die heutige Situation zu beziehen, wäre man nach Hegel jedenfalls mit dem Abitur noch nicht aus minus gebildet. Bildung. Zumal die Bildung der Individuen stellt damit für Hegel nichts anderes dar, als jenen durchaus auch konflikthaften Prozess, in dem die einzelnen Individuen auf das Niveau dessen gebracht werden, was sich als der Geist eines, und so hieß es bei Hegel noch, jeweiligen Volkes in Wissensbeständen und einer normativ-moralischen und rechtlichen Ordnung als wirklich manifestiert. Wirklich ist für Hegel immer das, was wirkt, aber nur, wenn es vernünftig wirkt. Unvernünftige, tyrannische oder totalitäre Verhältnisse wären für Hegel nicht wirklich, auch wenn sie 15 oder 20 Jahre dauern. Sie sind auf seiner philosophischen Überzeugung nach auf Dauer zum Untergang verurteilt und damit nicht wirklich. Ob und wie aber die Individuen selbst an der Veränderung der Sittlichkeit wesentlich beteiligt sind und an der Veränderung des Wissens, darüber ist jedenfalls aus den Gymnasialschriften nichts zu erfahren. Und auch die von Hegel geforderte Erziehung zur Selbstständigkeit, die ja darauf zielt, dass die Jugend, Zitat, früher gewöhnt werde, das eigene Gefühl von Schicklichkeit und den eigenen Verstand zu Rate zu ziehen, stellt wohl doch nur einen Fall von Bildung als Anpassung dar. Und zwar einfach deshalb, weil das von Hegel für ideal gehaltene Staatswesen, nämlich die auf bürgerlichem Eigentum einer liberalen Verfassung beruhende konstitutionelle Monarchie eigenständig urteilender und handelnder Bürger bedarf. Zu dem Problem und der Frage, ob und wie gegebenenfalls der Bildungsprozess der Individuen seinerseits die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse verändert, scheint sich in seinem reifen Werk keine Spur zu finden. Ich will das jetzt nochmal systematisch mit ein paar ohne Zitate zusammenfassen. Hegels politische und philosophische Theorie mit ihrem Wunsch, ihrer Präferenz einer konstitutionellen Monarchie und einer beinahe ständig aufgebauten bürgerlichen Gesellschaft entspricht, das ist ja nun völlig klar, heute den tatsächlichen gesellschaftlichen Entwicklungen in keiner Weise. In Frage steht vielmehr, ob seine Grundabsicht, dass Allgemeinbildung, all das enthalten soll, was erstens die Individuen zu Individuen bildet und sie damit zweitens in die Lage versetzt, als Individuen an einer politischen Ordnung der Freiheit nicht nur zu partizipieren, sondern sie durch ihr Handeln gleichsam kontinuierlich aufrechtzuerhalten, ob das heute rekonstruierbar ist. Das scheint mir dann der Fall zu sein, wenn man einsieht, dass Allgemeinbildung sich nicht an der Fülle dessen orientieren kann, was derzeit in diesem kaum noch zu übersehenden Bestand der Wissenschaften, von der Natur über die Bio- und Neurowissenschaften bis zu Kultur- und Gesellschaftswissenschaften, von den Künsten ganz zu schweigen, erforscht wurde und gewusst werden kann. Ich glaube, wenn man nochmal versucht, Hegel zu aktualisieren, dass dann eine zeitgemäße Allgemeinbildung sich auf bestimmte thematische Felder beschränken muss, und zwar auf genau jene, die die Bereiche von Gesellschaft, Geschichte und Politik ausmachen, also Bereiche, die es den Individuen ermöglichen, ein Leben in Freiheit zu führen. Und was wäre das? Nun, dazu müssten sie erstens wissen, von welcher Art die Gesellschaft ist, in der sie leben. Welche Möglichkeiten, Optionen und Einschränkungen, welche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sie enthält. Wie sie funktioniert, welchen Gefährdungen, welchen Krisen sie ausgesetzt ist, und zwar national und global. Und heute haben wir ja ein gesteigertes reflexives Wissen über die Krisenanfälligkeit von der Bankenkrise über Occupy etc. Soweit naturwissenschaftliche Erkenntnisse, etwa ökologischer, genetischer oder informationstechnischer Art, für diese Fragen, aber auch nur für diese Fragen relevant sind, gehören auch sie zur allgemeinen Bildung. Zweitens, als situierte Individuen in einer gegebenen Gesellschaft, einer situierten Nation, Kultur oder auch konfessionellen Gemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft, können sich die Individuen in ihrer Gewordenheit bzw. sich selbst oder die Eigenart anderer auch nur verstehen, wenn sie die Geschichte nicht nur ihres eigenen Gemeinwesens, sondern auch der für ihre Gesellschaft bedeutsamen anderen Gemeinwesen wenigstens ansatzweise kennen und verstanden haben. Historische Kenntnisse vermitteln zudem eine gewisse Einsicht in die Geschichtlichkeit auch von für absolut gehaltenen Wertsetzungen. Eine Einsicht, die aber keineswegs, wie das dann immer etwa von dem Vatikan immer beklagt wird, zum Relativismus führen muss, aber vielleicht doch vor einem naiven, unreflektierten Bejahen der eigenen Lebensform schützen kann. Drittens, wirkliche Freiheit aber besteht, zumindest nach Hegel, in einer rechtlich institutionalisierten Demokratie, in der die Individuen ihren Interessen in möglichst moralisch aufgeklärter Weise nachgehen können. Daher gehört zu einer allgemeinen Bildung im hegelschen Sinne, wenn man sie denn heute aktuieren möchte, nicht nur die je altersgerecht präsentierte Kenntnis dessen, was Recht ist und was überhaupt eine Demokratie ist. Versuchen Sie sich mal zu erinnern, ob und wann in Familie und oder Schule klargemacht wurde, was eigentlich Recht ist und wie man eingeführt wurde in Verständnis dessen, was Demokratie ist, sondern auch das Einüben moralischer Sichtweisen durch moralische Argumentation, wie sie etwa, das haben Sie in anderen Seminaren gehört, der Entwicklungspsychologe Lawrence Kohlberg vorgeschlagen hat, ohne dabei zu verkennen, dass eine nur sprachlich und nicht durch Handeln eingeübte Argumentation ohne die Möglichkeit und den Zwang, im Blick auf zu verantwortende Folgen zu urteilen, oft genug lediglich sophistische Wortverdreherei, aber nicht moralische Einsichten fördert. Am Ende eines solchen allgemeinbildenden Prozesses sollten bei den Individuen Strukturen und Kompetenzen mindestens einer konventionellen Moral, die das in westlichen Demokratien bestehende Rechts- und Normsystem stützt, verankert sein, wenn nicht sogar eine universalistische Moral, wie das bei Kohlberg heißt. Nun hatte ich Ihnen, und damit komme ich auf die Vorlesung von vorletzter Woche, zum Schluss nochmal auf Fichte zurück, der ja der Meinung gewesen ist, dass Anerkennungsverhältnisse nicht erst philosophisch begründet werden müssen, sondern jedem Menschen in gewisser Weise bereits vor und mitgegeben sind. Dennoch, für eine angereicherte hegelsche Theorie ist es dann natürlich wichtig, dass man diese kantische Überlegung, dass der Mensch nichts ist, als was er durch Erziehung ist, noch einmal ernst genommen werden muss. Somit habe ich dann für heute jetzt mal den Hegel der Gymnasialschriften Ihnen zu erklären versucht. In der nächsten Woche beginnen wir dann mit jemandem, der als der eigentliche Begründer einer modernen Pädagogik im deutschen Sprachraum gilt, nämlich Friedrich Daniel Schleiermacher, ein Zeitgenosse von Hegel und Fichte auch an der Berliner Universität. Und ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken.